Es ist Freitag, der 16. Juli.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich bin sehr happy, dass sie heute zu Gast ist. Sie ist Journalistin, Moderatorin, Kolumnistin, unter anderem bei Radio 1 und Kritikerin. Und sei es Kritikerin der Weltraummission der Bundeswehr. Ich sage es mit den Worten von Armin Laschet, junge Frau. Guten Morgen, Jenny Zilka.
Zu so unchristlicher Zeit bin ich vor allen Dingen schon da. Das ist doch mal was. Guten Morgen.
Ja, also es ist sehr löblich. Alleine dafür lieben wir ja unsere Gäste. Hubert Aiwanger, er ist es ja tatsächlich, der Vizeministerpräsident von Bayern, von den Freien Wählern, sieht sich mehr und mehr bedroht von einem Klima der Impfapartheid. Hast du das verfolgt, was da gerade geschieht? Nicht nur in Bayern, aber halt eben auch?
Ja, wer jetzt wohin darf mit Impfung und wer nicht und so, na klar. Also das ist ja schon die ganze Zeit, war das ja schon angesagt. Und machte sich Sorgen, dass sowas passieren wird und die Geimpften und die Ungeimpften durch eine große Lücke in der Gesellschaft auseinandergetrieben werden und so, klar.
Ja, sicher. Aber Impfapartheid, ich fand den Begriff Apartheid natürlich sehr
Frechheit.
Sehr, ja.
Ja, natürlich, da gab es ja auch dann gleich irgendwie dementsprechende Reaktion. Natürlich, das ist unfassbar. Wie kann man sowas bringen? Ja,
vor allen Dingen als Vizeminister, Ministerpräsident, das fand ich ja so hart. Ich meine, also während Söder mittlerweile sagt, schauen Sie, in Bayern können Sie jetzt, also zu einer Semmel kriegen Sie jetzt die Impfung, in Diskotheken, überall. Und ausgerechnet sein zweiter Mann, sein Mike Pence, sagt, nö, mach ich nicht, habe ich keinen Bock drauf. Ich finde das toll.
Also auf der Welle des Shitstorms, der da sich gerade aufbraut, da surfe ich, glaube ich, noch irgendwie mehrere Stunden, ja, also oder mehrere Tage, da bin ich sicher.
Ja, jetzt Welle ist natürlich eine vermutlich nicht beabsichtigte, aber irgendwie dann auch passende Überleitung zu
die Schlagzeile des Tages.
Hochwasser in NRW. Armin Laschet fordert mehr Tempo beim Klimaschutz. Es sind schlimme Stunden, auch über Nacht. Nichtsdestotrotz liefert zumindest der Ministerpräsident von NRW die beste Pointe und die Welt hat sie gerne aufgeschrieben. In der besonders von den Unwettern betroffenen Stadt Hagen macht sich NRWs Ministerpräsident Armin Laschet ein Bild von der Flutkatastrophe. Den Hochwasseropfern verspricht er schnelle Hilfe. Wir werden die Kommunen und Betroffenen nicht alleine lassen. Ich gehe fest davon aus, du hast es auch verfolgt, man kam ja nun auch nicht umhin, das Hochwasser unter anderem in Hagen, in Altena, aber auch in der Stadt Schuld im Ahrtal. Das fand ich insofern interessant, da das ja auch fast so eine Art metaphorischen Touch hat, dass eine Stadt wie Schuld, wo halt nun auch Menschen ja leben oder auch gelebt haben, wie ausradiert ist von der Flut. Das hat ja schon auch ein bisschen biblischen Charakter, wenngleich wir den lieben Gott jetzt nicht das Hochwasser in die Schuhe oder Stiefel schieben wollen.
Der kann nun nichts dafür.
Nein, der kann nichts dafür, wobei ich fest davon ausgehe, dass der ein oder andere auch da die Schuld des Menschen gerne von sich weisen würde und sagt, ja, also der Mensch hat mit dem, was wir hier als Klimawandel bezeichnen, nichts zu tun. Und irgendwo da im braunen Sumpf steht jetzt der Kanzlerkandidat der Union, Armin Laschet. Und wie kommt er rüber?
Ja, Laschet, der Klimaschützer, ne, der vor 2 Jahren bei Anne Will gesagt hat, aus irgendeinem Grund ist das Klimathema plötzlich ein weltweites Thema geworden, ne, und gesagt hat, das war
Mist, du hast dir das gemerkt, du hast es dir gemerkt.
Ja, ich habe mir das gemerkt, ich verfolge den schon lange so mit Charme und auch gesagt hat, dass Deutschland ja nur 2% mit dem Klimaschutz da machen kann und gesagt hat, sie glauben noch nicht zu Baerbock, dass wir mit dem, was wir machen, am nächsten heißen Sommer irgendwas verändern können. Dieser Laschet, der Klimasuperman, ja, der jetzt da steht und sagt, oh Gott, wir müssen sofort was machen und ja, ich fand es auch wirklich fast irritierend. Ich habe bei dieser ganzen wahnsinnigen Tragödie tatsächlich gedacht, endlich wird mal über das Klima und nicht über das Wetter geredet. Das ist irgendwie das Gute an dem ganzen Schlimmen. Mhm. Und ich musste natürlich sofort, vielleicht geht ihr das auch so, wir sind ja beide auch nicht mehr ganz blutjunge Küken, sondern schon erfahren. Vielleicht weißt du auch noch, dass diese Hochwasser 97 zum Beispiel, ja, dieses riesige Oder-Hochwasser oder auch 2001 oder so, da war ich nämlich zufällig in Polen, da war ganz Polen quasi überschwemmt, auch mit über 50 Toten. Ja. Da gab es diese Extremwetterlagen hier natürlich auch schon, aber mir ist es wieder eingefallen, dass es halt tatsächlich, dass diese Extremwetterlagen sich total verstärken und immer öfter kommen und immer stärker werden. Da ist irgendwie das einzig Gute in diesem Schlamassel, dass, dass dann allen Leuten jetzt mal die Augen geöffnet werden. Sogar Armin Laschet behauptet, er weiß, woran es liegt.
Ja. Ich finde es natürlich, also es ist schon amüsant, wenn er sagt, wir müssen jetzt Tempo beim Klimaschutz machen, weil also seine, nicht er allein, ja. Und er ist ja auch erst seit 2017 Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Vorher gab es lange eine rot-grüne Regierung, das sei der Fairness halber gesagt. Aber er ist ja nun mal einfach der Vertreter der Union, er ist der Parteivorsitzende. Und also die Union war ja nun zumindest in den letzten Jahren und auch in Zukunft wollten sie ja, was den Klimaschutz angeht, jetzt nicht wirklich der Motor sein. Und wenn der Motor, dann höchstens der Verbrennungsmotor. Und natürlich muss der Mann sich jetzt rechtfertigen. Es gibt ja schöne Parallelen auch zu 2002, also zum Elbhochwasser, wo Schröder natürlich sagte, so, wir müssen jetzt unbürokratisch Hilfe leisten und Gummistiefel an. Nur Laschet kann sich diese Bilder natürlich gar nicht so einfach leisten und als Krisenmanager auftreten, denn er muss sich natürlich gleich, anders als Schröder 2002, unangenehme Fragen gefallen lassen, dass seine Politik und auch die Politik, die er in Zukunft eigentlich angestrebt hatte, nämlich Kinder, das geht so schnell nicht mit dem Klimaschutz, dass diese Politik natürlich mitverantwortlich dafür ist, dass alles davongerissen wird. Im Zweifel übrigens auch seine eigene Kanzlerschaft.
Ja. Absolut. Das ist alles in der Folge oder in der, wie heißt das da, dieses hinter der Welle, also was hinter der Welle kommt, in diesem Tief dieser Welle, die jetzt gerade da ist, wird das alles passieren. Also ich bin auch gespannt, was das jetzt was sein Verhalten jetzt auch auf das Wähler- und Wählerinnenverhalten jetzt für einen Einfluss haben wird, ja.
Genau, ja, absolut. Das ist ja ein bisschen das Interessante an diesem Wahlkampf. Das ist ja was anderes als in den letzten Jahren, als immer klar war, Merkel ist so der FC Bayern München des Wahlkampfes, geht immer als Erste durchs Ziel und der Rest muss halt gucken, auf welchem Platz sie landen. Das ist ja in diesem Wahlkampf ein bisschen anders. Es changiert ja, es wechselt auch immer wieder. Also jetzt zuletzt war Laschet mit seiner Aussitzstrategie am Drücker. Jetzt merkst du plötzlich, jetzt laufen die Keller voll. Menschen wie meine Mutter, die nun jetzt auch keine Ignorantin war, aber sagt auch, na, das mit dem Klimawandel, da ist ja wohl offensichtlich was dran. Also du merkst, auch die vermeintlich älteren Semester, meine Mutter möge es mir verzeihen, neigen jetzt auch dazu zu sagen, ach du, vielleicht haben die Grünen doch etwas mehr Recht, als ich bislang dachte, wähle ich doch mal die. Also ja, es wechselt immer so und mal gucken, was passiert.
Also ich finde tatsächlich auch, das ist das, was eben da mitkommt oder mit anrollt, dass jedem Menschen, der vorher überhaupt, also wirklich ignorant war und gesagt hat, naja, aber das ist ja nun nicht wir hier und es gab doch immer schon Wetter und es gab ja auch immer schon Wetter, aber jetzt ist immer man findet jetzt wirklich auch mit großem Suchen im Darknet keinen Meteorologen, keine Meteorologin mehr, die sagt, ja, aber das ist doch ganz normal und das hat damit überhaupt nichts zu tun. Also alle, auch wenn sie vorsichtig sind, sagen sie zumindest vielleicht jetzt nicht das Unwetter jetzt direkt, aber dass das halt häufiger vorkommt, dass Extremwetterlagen häufiger werden, dass es so heiß ist in den USA, dass es woanders dann wieder feucht ist und so, dass das mit dem Jetstream und so weiter, dass das tatsächlich ganz klar, glasklar eine Folge des menschgemachten Klimawandels ist. Eine Sache, die seit zig Jahren bekannt ist. Ne? Und ich als alte Ökoterroristin auch schon seit zig Jahren irgendwie weiß und überall um mich herum posaune. Ja? Und plötzlich kann man das, ich weiß nämlich noch, da vor 20 Jahren bei diesem Hochwasser war das natürlich auch schon Thema. Und da war das wirklich so, dass man da noch viel mehr konsternierte Blicke gekriegt hat. Also Kopfschütteln und ja, hey, wieso, das ist doch jetzt, passiert doch immer. Ne?
Ja.
Passiert ja auch immer, es geht ja nur um die Frequenz. Ne?
Genau, das ist es halt. Die Taktung ist jetzt eine andere. Und genau. Aber der eben schon erwähnte Armin Laschet, wir können ihn leider heute jetzt auch nun wirklich gar nicht aus der Verantwortung entlassen, sagte ja in der Aktuellen Stunde den Satz, weil jetzt ein solcher Tag ist, ändert man nicht die Politik. Das folgte, nachdem er vorher die Interviewerin Susanne Wieseler, also er sagte ja, ich weiß nicht, du hast es bestimmt gesehen, er setzte an und wollte wahrscheinlich widersprechen und sagte, Frau, dann fiel ihm der Name nicht ein, dann sagte er, junge Frau, weil jetzt ein solcher Tag ist, ändert man nicht die Politik. Jetzt ist die Frage, über was regen wir uns jetzt gerade mehr auf? Darüber, dass er sie junge Frau genannt hat oder dass er sagte, weil jetzt ein solcher Tag ist, ändert man nicht die Politik?
Ja, das wird ihm hoffentlich irgendwann auch mal in Nacken fallen, so dieses auf eine Art Diffamierende, ne? Das ist was er mit Luisa Neubauer auch bei Anne Will gemacht hat da neulich, also dieses Lächeln, da sagt jemand, da brennt jemand und hat Angst, also ein junger Mensch sagt, ich mache mir Sorgen um meine Zukunft und man kann alles Mögliche finden, aber man hat gemerkt, es geht da um jemanden, um was und dann belächelt er das, ne? Von oben herab, das ist ja dieses junge Frau, so, ja, jetzt machen Sie sich mal keine Sorgen, ich werde es schon richten. Dass die Art und Weise, mit Menschen zu sprechen, die sich Sorgen machen, vielleicht tatsächlich wie so ein Kartenhaus zusammenfällt, das hoffe ich ja dann, ja, weil das geht einfach nicht. Also das ist wirklich Quatsch. Das ist auch nicht ernst nehmen von Wähler und Wählerinnen Problem. Ja.
Wobei ich Armin Laschet in diesem Falle vielleicht kurz mal die Hand reichen möchte und glaube, das ist noch nicht mal ein Zeichen, also ich habe es nicht so wahrgenommen als Zeichen von Herablassung in dem Sinne, sondern einfach, er kann mit Druck nicht gut umgehen. Das ist so ein bisschen, für mich fühlt es sich an wie das, als es zum Beispiel um die Arbeiter ging bei Tönnies, als er dann sagte, ja, das liegt daran, dass sie alle irgendwie aus Rumänien hergekommen sind und sie haben es eingestellt. Er kann unter Druck, agiert er mindestens unglücklich, das bleibt aber ja am Ende auch hängen. Also das ist unelegant.
Ich wollte gerade sagen, da hast du recht, es bleibt natürlich trotzdem hängen. Ist ja auch egal, ob das aus Druckgründen ist, aber auf jeden Fall ist er dabei nicht authentisch. Ne? Also in dem Augenblick, wo er dann irgendwie das, sich darüber lustig macht oder sich vermeintlich lustig macht, vielleicht, weil er eigentlich Druck verspielt, dann wäre es natürlich authentischer zu sagen, ich mache mir auch Sorgen. Ich finde das auch furchtbar. Ja, ich verstehe die Angst so, ne? Aber das kann er halt nicht machen. Er ist da nicht authentisch und das finde ich auch eine ganz schlechte Voraussetzung für jemanden, wir haben ja schon viel darüber gesprochen, oder es wird ja überall viel darüber gesprochen, Vertrauen und Politik und so. Wie soll ich jemandem vertrauen, der nicht authentisch ist?
Blattgold.
Merkel mit Ehrendoktorwürde von Johns Hopkins Universität ausgezeichnet. Das berichtet NTV. Bundeskanzlerin Angela Merkel ist bei ihrer USA-Reise mit der Ehrendoktorwürde der renommierten Johns Hopkins Universität ausgezeichnet worden. Und das ist jetzt ihr, wenn ich mich nicht irre, 18. Ehrendoktortitel. Das heißt, sie hat jetzt mehr Ehrendoktoren als Jahre im Amt. Sie könnte im Grunde genommen ein ganzes Kabinett mit Doktortiteln versorgen. Und wir wissen alle, die können es teilweise auch bitter gebrauchen. Verfolgst du die Reise von Angela Merkel in die USA und wie ist so dein Eindruck diesbezüglich?
Also vielleicht macht sie auch eine Praxis auf mit ihren ganzen Ehrendoktoren, das könnte sie ja auch machen. Nein, das heißt verfolgen, also ich habe sie natürlich in den BVB-Farben da gesehen, in der Johns Hopkins Universität, kann man sie oft streiten.
Die Biene Merkel?
Genau, die Biene Merkel und das Frühstück mit Kamala Harris hätte ich auch ganz gerne gesehen, vielleicht mit Ex-Benedict oder sowas dann gab es ja wohl auch noch so ein Vier-Augen-Gespräch, also mit beiden, wo ich wirklich gerne mal wissen würde, wie lang ist denn dieses, ist das wirklich vier Augen, also wirklich ohne DolmetscherInnen, heißt das wirklich, dass also ihr Englisch ist bestimmt auch besser geworden in den letzten 16 Jahren, aber heißt das wirklich, dass er dann sagt irgendwie, what do you think, you know, what about this Baerbock woman? Ich meine, was sagt er denn dann so? Haben die dann wirklich so ein Unter-der-Hand-Gespräch, what do you think, also dass er wirklich fragt, was denkst du, was irgendwie wird der Nachfolger? Sie wird natürlich als CDU-Frau natürlich sagen, das wird dann ja so Herr Laschet und dann sagt der, ja, und was ist das für eine? Ja. Also wie ist das so? Das würde mich interessieren.
Dieses Armin, that's a great guy, you can trust him. Ne, sowas halt, ja.
Genau, oder ich meine, kann die Klimaanpassungsgesetz sagen auf Englisch, you know, we have this climate adaption, ich meine, oder Plagiatsvorwurf, ja, in so Sachen, also da frage ich mich wirklich.
Fake Doctor, ach so, Plagiat, also bei Baerbock, ja, genau, das stimmt natürlich.
Genau,
ja.
Talking of doctors that I just got. She, this woman, also so, ne, das würde mich mal interessieren. Abgesehen davon, es heißt ja, es ist eine große Ehre, dass er sie tatsächlich empfängt und damit will er auch irgendwie will auch beweisen, dass er ihre Politik und damit eben auch die Verhältnisse zu Deutschland, das mag alles sein und ich finde es gut, wenn die reden, sollen sie machen. Ja,
ja, unbedingt. Also Biden ist ja, so wie man ihn ja auch allgemein wahrnimmt, klar, er ist der große Versöhner, das wurde mehrfach gesagt, das wurde übrigens Armin Laschet auch in Deutschland unterstellt, aber er ist natürlich vor allen Dingen der Wegbereiter für Kamala Harris, also dass Merkel sich auch mit Harris getroffen hat, übrigens etwas, was Olaf Scholz ja vergeblich angestrebt hatte, das ist ja auch eine Botschaft an die Zukunft, also es gibt ja nicht wenige, die wollen da gerade die zwei mächtigsten Frauen der Welt gesehen haben mit Kamala Harris und Angela Merkel, Biden seinerseits, dass er sich mit Merkel trifft, das ist natürlich auch ein klares Zeichen in Richtung Klimaschutz. Also ich meine, Trump, wir erinnern uns, hat sich natürlich super schnell vom Pariser Klimaabkommen verabschiedet und Joe Biden hat das dann ganz schnell wieder zurückgedreht, was eingedenk der Bilder aus Deutschland natürlich auch umso wichtiger nochmal ist.
Klar, das ist auch wirklich, das kommt jetzt wirklich alles zusammen, dass Merkel quasi mit dieser Katastrophe im Gepäck dahin geflogen ist, ne? Und dann im Endeffekt gar nicht drum rumkommt, als irgendwie mit ihm drüber zu sprechen, weil er muss als höflicher Gastgeber ja auch sagen, oh, you have so much rain there in Germany, ne? Und dann muss sie da halt drüber sprechen. Und natürlich werden die auch sowieso, das stand ja sowieso auf der Agenda, aber ich bin auch gespannt, ob da irgendwas aus ihm rauszuleiern ist. Ich meine, die USA hat ja in Sachen Klimaschutz, auch wenn sie im Klimaschutzabkommen wieder drin sind, noch so viel zu leisten und so viel zu machen. Da ist so viel, also so viel Arbeit zu tun und die sind ja wichtig für das Weltklima. Es geht ja tatsächlich nicht nur um Deutschland, ja? Und da weiß ich nicht. Also klar, würde ich gerne zuhören. Ja? Mal gucken, was sie da heute Abend, ist ja mit ihrem Mann da, was sie dem dann im Hotelzimmer erzählt über dieses Gespräch. Ja.
Joe, in Germany we say there's no bad weather, only bad clothing. Sowas halt. Aber ich glaube, das
solche Witze macht die, meinst du?
Ich glaube nicht.
Die ist tatsächlich amüsant. Ich habe sie ja mal bei so einem bei einer Veranstaltung erlebt, mein Film von der Deutschen Filmakademie, also so, wo dann so im Kino ein Politiker, Politikerin einen Lieblingsfilm vorstellt.
Ja.
Vor Jahren war das. Und da war ich dabei als Journalistin und sie hat Paul und Paula, Legende von Paul und Paula, vorgestellt.
Ah ja, klar. Glatzeder, ne?
Ja, es war ganz toll und mit Angelika Domröse auch. Und das war ganz toll. Also ich habe die ganze Zeit überlegt, war das jetzt so ein Schachzug von ihren PresseberaterInnen, dass sie halt auf jeden Fall so einen schönen Film, DDR-Film und so, Emanzipation, oder ist das wirklich ein Lieblingsfilm? Weil sie hat das mir sehr glaubhaft vermittelt, wann sie den das erste Mal gesehen hat und warum sie den gut fand und so. Und das war auch wirklich hochamüsant, so mit Partygeschichten und sowas. Lustig.
Genau, sie gilt ja privat als sehr lustig und auch als begnadete Imitatorin, was ja immer
wieder dich gerade nach. Sie erzählt, sie sitzt da gerade und sagt, and we have this German podcaster, Mickey, ja. You know, like he used to say. Und dann macht die dich nämlich nach, pass mal auf.
Ich würde es billigend in Kauf nehmen, aber ich fürchte, diesen Grad an Wichtigkeit werde ich bis auf Weiteres nicht erlangen.
Du wirst es nicht erfahren.
Ich werde es nie erfahren.
Die gute Tat des Tages.
Die Mopo schreibt, Kladderadatsch, so erklärt Habeck den Umfrageverlust der Grünen. Ja, nun war es ja so, vorgestern Abend war Robert Habeck bei Markus Lanz und Riesenüberraschung, der Gewinner in dieser Sendung war nicht Markus Lanz. Die Süddeutsche unter anderem in Gestalt von Willi Winkler schrieb, derjenige, der diesmal unruhig auf seinem Sessel hin und her rutschte, war nicht Robert Habeck, sondern Markus Lanz. Ich habe den Auftritt von Habeck gesehen, du vermutlich auch. Mhm. Wie fandest du es denn?
Ich habe auch gedacht, Willi Winkler ist ein bisschen verknallt, auch in Habeck, weil das mit dem Herumrutschen, das habe ich natürlich auch gesehen, aber es liegt auch daran, dass Lanz immer herumrutscht. Der ist ja so, der hat ja auch so was leicht Nervöses. Er ist immer so ein bisschen so ein etwas nervöser Chorknabe, der gleich irgendwie ist gleich dran und muss gleich die Frage stellen und so. Und dagegen hat Habeck eine ganz andere Körpersprache. Also der, wenn man das so esoterisch sagen möchte, was ich eigentlich nicht möchte, aber ich trotzdem tue, der ruht ja da mehr in sich so. Ja? Und der weiß ja auch, was man ihn fragt. Was ich total gut fand und wirklich nötig fand und schon lange vermisst habe, ist, dass er endlich mal was dazu gesagt hat, was Schreiben als Handwerk bedeutet. Ja? Ich bin Journalistin und ich unterrichte auch Journalismus, ganz bisschen nur so, aber schon sehr lange Jahre und habe dann immer diese Studierenden und die kommen auch öfter mal mit genau solchen Sachen. Ich sage, schreiben Sie ein Essay und dann schreiben die ein Essay und eine von 20 oder so hat immer abgeschrieben. Und das kriegt man dann auch raus. Es gibt ja Programme, manchmal sieht man es auch einfach, weil der Stil plötzlich gut ist oder so. Und das hat nichts damit zu tun, dass der Inhalt, dass die nicht vom Inhalt überzeugt sind, den sie da abschreiben. Natürlich nicht, das ist bei Baerbock ja auch so. Aber es ist auf eine Art Faulheit. Entweder ist sie zu faul, weil sie keine Zeit, also entweder hat sie keine Zeit oder sie hat einen Ghostwriter, der zu faul ist. Auf jeden Fall ist es eine Art von Faulheit. Und Schreiben ist halt auch wirklich eine Arbeit, das hat Habeck gut gesagt. Wenn man das noch nie macht, dann dauert das auch ganz lange. Ne? Sowas zu formulieren, dauert ja lange und darüber nachzudenken. Und wenn sie das nie macht, vielleicht kann sie das einfach nicht. Ne?
Hat er das nicht strategisch, aber ganz clever gemacht? Weil er hat ja im Grunde genommen sie von dem einen Gleis runtergezogen und auf das andere gehievt. Also er hat sie zu einer handwerklich unbedarften Schriftstellerin erklärt, aber hat sie zumindest aus dem Fahrwasser genommen, dass sie eine schlechte Politikerin
sei. Das finde ich nicht.
Also, das war ja gar nicht so doof von ihm, oder?
Das finde ich aber nichts. Hat für mich überhaupt nicht geklappt, weil ich, also unabhängig davon, dass ich nicht Personen wähle, sondern Parteien. Und das ist ja ganz klar. Und
du bist aber eine der wenigen.
Ja, aber das ist ja nun irgendwie das ist ja unsere erste BürgerInnenpflicht, würde ich mal sagen, dass man sich nicht irgendwie von irgendeinem Menschen, der nett ist, gut aussieht, lustig ist oder sonst irgendwas, genauso wenig wie von jemandem, der ein Idiot ist, irgendwie einwickeln lässt. Wir sind ja nicht in anderen Ländern. Also ich wähle natürlich eine Partei wegen des Programms und nicht eine Person. Aber ich finde, für mich hat er sie jetzt nicht aus dem Schneider genommen, sondern ich finde nach wie vor, dass das, also wenn jemand Bundeskanzlerin werden möchte und zu faul ist oder zu wenig genau oder eben mir nicht glaubhaft vermitteln kann, dass er oder sie brennt für irgendeine Sache. Und das hat sie mir nicht vermittelt. Ich habe die auch schon ein paar Mal so erlebt in so Veranstaltungen. Das vermittelt sie mir nie. Sie kommt immer rüber wie so ein, ja, ich mach das mal. Nee, das ist für mich nicht, also das hat nichts mit Fleiß und mit wirklich Brennen für die Sache zu tun. Da brennen andere Leute mehr.
Da hast du aber vielleicht auch insgesamt ein paar mehr Informationen als wir, die wir in erster Linie unsere Eindrücke dem Fernsehen oder ein paar Zeitungen entnehmen. Was die Person Baerbock angeht jetzt. Ich glaube, es war auch gar nicht möglich, sie komplett aus dem Schneider zu nehmen, weil dafür einfach zu viel vorgefallen ist zuletzt, was sie als Person beschädigt. Mein Eindruck ist, die Strategie der Grünen ist jetzt ganz eindeutig, dass sie sagen, also nehmen wir jetzt mal das, die Programmatik und alles als Suppe. Ja, jetzt sagen sie, die Suppe ist gerade ein bisschen dünn. Wir schnibbeln jetzt viel mehr Habeck rein, dass es am Ende doch noch irgendwie ganz lecker schmeckt. Ich meine, gut, die Suppe schwappt jetzt gerade durch Hagen, aber du weißt, was ich meine. Also wir mengen so viel Habeck mit rein,
aber nenn es, wie du willst,
dass sie nicht weiter auffällt.
Nenn es, wie du willst, ist da auch in Ordnung. Der Habeck ist ja auch dabei. Ich meine, wie gesagt, man wählt ja auch nicht eine Person, sondern man wählt eine Partei und der Habeck ist ja dabei und das ist ein schlauer Mann. Der hat andere Schwächen. Den habe ich auch schon mal bei so einer Mein-Film-Veranstaltung erlebt. Das fällt mir jetzt nur gerade ein, weil ich es gerade erzählte. Wo er, das war auch sehr lustig, da kam der nämlich in diese mit FilmemacherInnen und SchauspielerInnen und so weiter gefüllte das Kino rein und sagte sowas wie als erstes wie, ja, also ich war ganz erstaunt, dass ich neulich bei so einer Filmpreisverleihung war, dass SchauspielerInnen sich auch so für Politik interessieren, so, dass die Kultur auch mal nachdenkt. Und dann alle so, man hörte so richtig so ein Aufatmen, also so ein im Publikum. Und er musste dann.
Und das hat niemand getwittert? Also, Jenny, du siehst mich völlig entsetzt.
Wir twittern nicht. Beziehungsweise es war dann so, dass er musste dann verstehen, oh, das war falsch. Und das lernt er dann auch. Und dann ist er ja in solchen Sachen sehr offen und sagt, stimmt, das war eigentlich total dumm und überheblich von mir oder sowas. Und das ist ja das Gute auch an ihm so. Der ist schlau genug, das dann zu verstehen, was er da gerade in der Ansprache falsch gemacht hat. Das hat er bei Lanz ja auch sehr gut gemacht, dieses Wind aus dem Segel nehmen. Wenn Lanz irgendwie sowas eben sagt wie, man muss in der Politik ja sich auch mal stellen oder so, ne? Und dann sagt er, wieso, ich bin doch hier. Ja. Also er kann das ganz gut parieren und er kommt tatsächlich glaubhafter darüber als andere Leute da. Ich glaube ihm das tatsächlich, dass der so, also dass er die zweifelt, er wirkt ja wie ein sehr zweifelnder Mensch. Findest du das nicht auch, dass er sehr zweifelnd wirkt?
Ja.
Oder was denkst du?
Ja, er ist ja insgesamt, er gilt ja nun auch als der Nachdenkliche, als der Philosoph. Da ist der Zweifel ja dem System immanent. Naja, er kommt jetzt vor allen Dingen, in der allgemeinen Wahrnehmung kommt er jetzt allen vor wie die eigentliche perfekte Lösung. Auch bei denjenigen, die vor Wochen noch gesagt haben, ja natürlich wird's Baerbock, weil die ja viel besser in den Themen ist. So, na, er ist halt der Grüblerischere. Er ist ja offensichtlich auch der Bescheidenere. Als der wird er jetzt wahrgenommen. Aber wahrscheinlich auch jetzt erst im Abgleich mit der neuen Annalena Baerbock seit ein paar Wochen.
Ich glaube, das ist eine Art von, also das ist eine Qualität, wenn jemand, also wenn du sagst, auch dich als Mensch, also wie gesagt, das ist nicht, dass das Mensch-Ding jetzt so eine große Rolle spielt, weil ich wähle, wie gesagt, keinen Menschen, aber trotzdem haben wir ja man hat ja ein Gefühl zu Leuten oder man hat ja eine Art von, die wirken, die haben ja eine Wirkung auf einen und man kann man nimmt Sachen wahr. Und dieses, was du als zweifelnd oder grüblerisch oder was allgemein als grüblerisch gesehen wird, das heißt, dass der Typ tatsächlich auch nicht eben ganz sicher ist, damit ja auch nahbar und verständlich, ja. Und ich meine, ein Politiker, der alles kann und immer sicher ist und immer sagt, so und so läuft das, das ist doch schon seit Jahrzehnten klar, dass das nicht funktioniert und dass das nicht richtig ist. Kein Mensch weiß immer alles. Wenn Leute das behaupten, das machen, dann machen sie einfach nur Parteipolitik. Ungefähr das Gegenteil von Politik für mich übrigens, sehr Parteipolitik. Aber das ist das, was ihn, glaube ich, da glaubhafter macht und was den Grünen da helfen wird, ob es die jetzt retten wird, ob wieder auf diese hohen Punkte dazu kommen, Prozente dazu kommen, das glaube ich jetzt nicht. Dafür ist irgendwie zu viel Mist vorgefallen, aber nach wie vor ist es die Partei, die zumindest für mich am glaubhaftesten ihr Umweltthema behaupten kann. Ja.
Ganz weit vorne.
PBS News Hours schreibt, UK to ban online races from games after Euro 2020 uproar. UK Prime Minister Boris Johnson says the government plans to ban anyone guilty of online racist abuse from soccer matches as authorities continue to respond to the lawlessness connected to England's loss in the final of the European Soccer Championship. Um es mal kurz auch, also für die Leute, die des Englischen nicht so gut mächtig sind wie Angela Merkel, zusammenzufassen. Also die britische Regierung, Gottes Willen, die britische Regierung in Gestalt von Boris Johnson sagt so, Schluss mit der ganzen Scheiße. Jeder, den wir kriegen können, der die drei Spieler der englischen Nationalmannschaft rassistisch beleidigt hat im Netz, kann sich darauf gefasst machen, für lange Zeit von Stadionbesuchen gesperrt zu werden. Wir machen euch einfach dafür verantwortlich, was ihr im Netz schreibt, und das wird heftige Konsequenzen haben. Ich glaube, da sind wir uns einig, das ist sehr gut und sehr richtig.
Ja, absolut, das ist auch überfällig, ne? Also ich meine, das hat ja da nicht, fängt ja jetzt nicht an, dass da plötzlich, huch, wir haben ja Rassisten unter unseren Fans. Was ist denn das, ja? Das Thema ist natürlich auch nicht nur im englischen Fußball, sondern wie wir wissen, kommt das auch im Deutschen, auch in der Bundesliga und so weiter immer wieder vor. Und das ist keine Kleinigkeit und kein Kavaliersdelikt und kein Fandelikt. Und das muss man so hart, wie es überhaupt nur geht, angehen, ganz klar. Also das wird irgendwie echt Zeit, finde ich.
Da sprichst du ja insofern auch einen richtigen Punkt an, als wir inklusive meiner Gestalt selbstverständlich uns natürlich besonders aufgeregt haben über den dramatischen Ausfall der englischen Fans, der sicherlich auch, ich will nicht sagen beispiellos ist, denn wer die WM 98 verfolgt hat und das, was deutsche Hooligans in Lens getrieben haben, aber gut, sei es drum. Also es war schon heftig, aber es darf natürlich nicht davon ablenken, dass andere Nationen diese rassistischen Probleme in Stadien auch haben. Also Italien beispielsweise, das ist bekannt und unter anderem Spieler wie Lukaku von Inter Mailand kennen das. Aber in Deutschland haben wir das natürlich auch. Irgendwo zwischen dem Chemnitzer FC, aber auch Borussia Dortmund gibt es heftige Probleme mit rassistischen Ausfällen. Mhm. Und da sind wir alle natürlich angehalten, uns auch darauf zu konzentrieren und zu schauen, wie das besser geht. Insofern sind das natürlich Maßnahmen, die es auch hierzulande geben sollte und vermutlich auch wird, wenn man auch glaubwürdig bleiben will, also als DFL und auch als DFB.
Absolut, da kann man, also man muss das richtig bestrafen, man muss auch, also nicht nur die Fans bestrafen, sondern tatsächlich die nichts tun, dann bestrafen, ja, oder die Clubs, die Fanclubs, die ihre Fans dann nach wie vor dann noch irgendwie, die sich zusammenfinden. Und ich finde auch übrigens, dass in der ganzen Berichterstattung darüber, also ich möchte wirklich gerne Statistiken darüber hören, wie viele Fans, also wie viel von diesen rassistischen, keine Ahnung, Tweets oder wie oft sowas gerufen wurde, wie viel das sind, ob das Männer oder Frauen waren, das spielt immer eine Rolle, finde ich übrigens in jeglicher Berichterstattung wichtig, ja. Also wie viel, zwischen 60% und 70% der Fußballfans international sind Männer, also sind auch jetzt mal ganz zurückgeschlossen von diesen Menschen, die so drauf sind, also von irgendwelchen rassistischen, beleidigenden Menschen sind auch die meisten Männer. Das spielt alles eine Rolle in der Beurteilung dieser ganzen Sache. Und das würde ich, wenn ich jetzt irgendwie irgendein Fußballclub wäre oder wenn ich ein Fanclub wäre, würde ich das alles mal sofort in einem Aktionsplan ganz, ganz dringend auf Top 1 der Tagesordnung setzen.
Es wird auf jeden Fall ein Thema sein, das anders als vielleicht noch vor 20 oder 30 Jahren an Bedeutung ganz eindeutig gewonnen hat. Insofern tun die Vereine gut daran, wenn ihre ganzen Image-Kampagnen auch glaubwürdig unterfüttert werden sollen. Übrigens wäre es für den DFB auch nicht so verkehrt, wenn sie einerseits irgendwie für Menschenrechte kämpfen und dann andererseits mit Katar eine Partnerschaft anstreben, da ist das vielleicht auch nicht so wahnsinnig schlau in dem
Zusammenhang. Ganz genau. Ganz genau. Und die ganzen Geschichten mit dem Fußball, mit dem Fußballstadion und Orbans Gesetzen und so weiter. Ja, man kann nicht mehr behaupten, dass Sport nicht politisch ist. Das kann ich mir auch echt nicht anhören, weil das stimmt nicht. Ja, also es gibt sowieso eigentlich nichts, was nicht politisch ist, sozusagen. Wenn man sogar bei Van Morrison aufpassen muss, ob er nicht irgendwie Corona-Leugner ist, weißt du? Also alles ist politisch. Pop ist politisch und Sport ist längst politisch, weil Sport immer mit Menschen zu tun hat. Und wenn da Rassisten sind, dann wird das politisch. Also muss ich es auch so behandeln, ja. Also der Sport selber natürlich nicht, aber du weißt, was ich meine. Also alles, was damit zusammenhängt.
Bitte empören Sie sich jetzt.
Das Redaktionsnetzwerk Deutschland zitiert: EuGH, Kopftuchverbot in Kitas und Drogerien kann rechtens sein. Es ist so, die Mitarbeiterin einer Kita und einer Drogerie, denen war es verboten worden, am Arbeitsplatz ein Kopftuch zu tragen. Der EuGH hält es für legitim, wenn Arbeitgeber solche Verbote erteilen. Die zuständigen Richter entschieden am Donnerstag vor dem Hintergrund von zwei Streitfällen in Deutschland, dass ein Kopftuchverbot gerechtfertigt sein kann, wenn der Arbeitgeber gegenüber Kunden ein Bild der Neutralität vermitteln oder soziale Konflikte vermeiden will. Da gab es dann unter anderem das Beispiel von einer Kita. Ich zitiere nochmal kurz: So muss es zum Beispiel in der Kita den Wunsch von Eltern geben, dass ihre Kinder von Personen beaufsichtigt werden, die nicht ihre Religion oder Weltanschauung zum Ausdruck bringen. Das gilt dann aber nicht nur für Kopftücher, sondern halt eben auch zum Beispiel für ein Kreuz als Halskette. So, meine Frage: Ist Religion im Jahr 2021 jetzt eigentlich die weltanschauliche Determinante? Oder was ist denn mit, keine Ahnung, Dreadlocks, einem Fuck-AfD-Shirt oder so ein Deutschland-Fahnen-Pin, wie Philipp Amthor es trägt? Also.
Ja, ich hatte da genau die gleiche Assoziation wie du, glaube ich. Ich habe auch gedacht, mit meinem verwaschenen Black Sabbath-T-Shirt würde ich bestimmt da arbeiten dürfen, auch wenn man mich mit etwas Goodwill und viel Fantasie dann als Satanistin ausweisen könnte oder sowas, ja, wenn man daran glaubt. Ja. Tatsächlich ist
oder
für mich.
Pur-Shirt, was sagt denn das Pur-Shirt über dich aus?
Ich habe kein Pur-Shirt.
Na, das hätte mich jetzt auch sehr gewundert. Ich weiß, in welchen Bands du gespielt hast.
Ich habe auch kein Black Sabbath-T-Shirt, weil ich ja nur 60er-Jahre-Style-Klamotten trage. Aber wenn ich, also auf jeden Fall egal. Es ist tatsächlich genau, wie du sagst, für mich ist Religion, spielt keine größere Rolle als Musikgeschmack. Ja? Das soll auch keine größere Rolle spielen, in nichts. Ich verstehe auch dieses Argument nicht, dass dann jemand, der so, also Neutralität, die nicht gewahrt werden kann mit einem Kopftuch. Wenn ich mir vorstelle, diese nette Kita-Erzieherin hat ein Kopftuch um und dann sagt irgendwie ein Kind, warum hast du ein Kopftuch um? Und dann sagt sie, weil ich Muslima bin. Bei uns trägt man das. Und sagt das Kind, ach so, ja. Und ja, wenn das Kind fragen würde irgendwie, glaubst du an Gott? Also eine andere Erzieherin fragen würde, glaubst du an Gott? Und dann würde die sagen, ja oder nein oder so. Dann wäre genau das gleiche Gespräch gelaufen. Ja? Also diese Erzieherin sagt ja nicht, ich trage ein Kopftuch und du musst auch eins tragen, sondern die sagt nur.
Genau.
Also das verstehe ich nicht. Und in der Drogerie, wo das ja auch irgendwie genau so einen gleichen Fall gab, da ging es ja auch um das Argument wirtschaftliche Einbußen beim Arbeitgeber. Ja, wenn der wirtschaftliche Einbußen vermutet, dann kann also er dann sagen.
Bleiben vier Kunden oder Kundinnen weg, weil die sagen, mich stört das Kopftuch oder mich stört dieses große Kreuz um den Hals. Ja, um das auch mal als.
Also das kann echt nicht wahr sein, ne? Also in einer Gesellschaft, in der jemand sagt, das Kopftuch stört mich jetzt beim Tampons einkaufen, möchte ich wirklich nicht leben. Und ich glaube, das gibt's auch nicht. Das gibt's tatsächlich nicht. Das ist Quatsch. Aber man muss ja auch sagen, dass der EuGH das ja recht wischiwaschi formuliert hat und dass diese Klägerinnen ja auch damit rechnen, dass sie da trotzdem genau aus den Gründen, die wir gerade zusammen eruieren, durchkommen, weil das Quatsch ist. Ne? Also die werden ihre Kopftücher vermutlich trotzdem tragen dürfen.
Ja, also ich kann das ja insofern noch so arithmetisch verstehen, wenn man sagt, okay, also wenn kein Kopftuch, dann auch keine Kette um den Hals, ja, damit man klar sagt, das ist jetzt hier keine Islamophobie. Nur genau wie wir es ja gerade schon besprochen haben, du kommst ja im Grunde genommen ja gar nicht mehr um weltanschauliche Ausdrucksweisen herum. Also selbst wenn ich ein T-Shirt meines Lieblingspodcasts trage, kann das ja im Zweifel ja auch schon ein Bekenntnis zu einer Weltanschauung sein, weil das halt einfach im Zweifel drei sind, die eine grüne Weltanschauung haben. Also
ganz genau.
Das ist ja egal. Also wenn ich jetzt ein rosa Poloshirt trage, dann trage ich meine Weltanschauung damit ja dann. Das, also du kommst ja gar nicht mehr umhin. Also diese ganzen Determinanten sind ja nicht mehr wie früher. Wir sind ja, und es ist ja auch okay. Also genau ja, das, was du sagst. In einer Kita beispielsweise, ich möchte ja auch, dass mein Kind aufwächst in einer Welt von Meinungspluralität und religiöser Vielfalt auch.
Ganz genau.
Also ich mache mir nicht so wahnsinnig viel aus Religion, aber auch im Umkehrschluss, es stört mich halt eben auch nicht.
Ganz genau, das gehört zur Vielfalt dazu. Ja, das ist wirklich Quatsch. Und abgesehen davon, dass ja auch viele Kopftücher tragen, viele Leute, die in muslimischen Zusammenhängen groß geworden sind, viele Frauen tragen ja auch Kopftücher einfach aus und sagen, das ist meine Kultur. Ja? Mhm. Was macht man denn, wenn ihr jetzt einfach sagt, das ist aber meine Kultur. Ich bin gar nicht richtig religiös. Ich bin auch nicht religiös. Sagen ja auch viele Christen oder Christinnen oder so. Ne? Die sagen, ich glaube nicht so richtig an die Kirche, glaube ich nicht. Ich glaube so ein bisschen wischiwaschi. Aber das ist aber meine Kultur. Was soll man denn dann dagegen sagen? Also wenn das für die jetzt gar keine religiösen Gründe hat. Ja? Also das ist alles irgendwie, das ist wirklich, wirklich wischiwaschi. Aber ich glaube, wie gesagt, das ist bewusst auch so formuliert. Das heißt, das wird, glaube ich, das wird sich nicht so durchsetzen, dass sie das dann nicht tragen kann.
Das gibt's doch gar nicht.
AP News schreibt, bad hiccups, but no immediate surgery for Brazil's President. Es ist ja so, dass Jair Bolsonaro im Krankenhaus ist, der allseits beliebte, naja, also man nennt ihn ja gerne den brasilianischen Trump und das hat er sich auch nicht, also das kommt nicht von ungefähr. Und er war im Krankenhaus, es drohte eine OP, eine Not-OP am Darm wegen eines Darmverschlusses. Das muss jetzt nicht so sein. Er hat aber ein Problem und zwar hat er seit 10 Tagen heftigsten Schluck auf. Und wäre der Mann nicht so ein fürchterlicher Unsympath und so ein entsetzlicher Politiker, dann würde man vielleicht ein bisschen mehr Mitgefühl zeigen, als es mir gerade möglich ist. Aber die Vorstellung, dass ein Präsident irgendwann aus der Öffentlichkeit sich zurückzieht, weil er halt einfach vor lauter Schluck auf keine Reden mehr halten kann, entbehrt ja doch nicht einer gewissen Komik, oder?
Das heißt ja immer beim Schluck auf, da denkt jemand an dich, ne? Es gibt ja so dieses irgendwie. Also, ich weiß nicht, ob du noch bei Catweasel noch kennst, also aus der alten Serie, ja. Mein Daumen zuckt, da kommt jemand. Es gibt auch dieses, irgendwie, ich habe irgendwie, genau, Tinnitus. Also, es gibt so verschiedene Erklärungsversuche für diese komischen körperlichen Sachen. Denkt bestimmt jemand an ihn, aber ich habe vor allen Dingen mich auch gefragt, wieso er noch nicht auf die Idee gekommen ist, einfach umgekehrt zu trinken. Der einzige Trick gegen Schluckauf ist ja Kopf über, also richtig anders, ja. Also richtig so hinstellen, als ob man nach vorne klappt und dann was trinken, so wie so ein Huhn. Also, das läuft dann so quasi oben in die Nase und dann ist das sofort weg. Ich habe den natürlich nicht geschrieben, weil ich bin auch ein bisschen schadenfroh. Ja. Aber wundert mich, dass das da keiner weiß.
Aber es ist ja Wahnsinn bei einem Typen. Na gut, das andere Mittel ist ja immer angeblich schocken. Aber er hat es missverstanden. Also er schockt uns alle und das seit Jahren. Genau. Umgekehrt sollte es ja eigentlich laufen. Aber vielleicht ist es aber...
Den schockt halt nichts.
Ja, den schockt halt, genau, den, den schockt halt nichts. Insofern
schockt nichts mehr.
Wird er wahrscheinlich einfach, aber vielleicht sind es die Reden, die er jetzt unter Schluck auf hat, sind womöglich auch die besten Reden, die wir noch von ihm sehen werden. Also keine Ahnung.
Ist wirklich, das hat sich wirklich irgend so ein Comedian ausgedacht, ne? Also so ein Präsidenten, der mit Schluck auf Reden hält, das ist doch wirklich, das ist auch so eine Steilvorlage für alles, was an Comedy möglich ist. Ja,
The King's Speech, aber in so einer Comedy-Variante halt.
Genau,
ja.
Genau.
Naja, schauen wir mal. Jenny, wir sind quasi durch. Eines möchte ich dir als Musikfachfrau, du bist ja Musikerin, dann doch noch mit auf den Weg geben. Heute kommt das neue Album von John Mayer raus und es nennt sich Sob Rock. So heißt das Album, übersetzt so viel wie, sag mal, Schluchzrock. Ja, es ist wie so eine Art so, ja, Kuschelrock. Also das Cover sieht schon ein bisschen aus so wie so ein altes Cover von Rick Springfield oder Richard Marx oder so. Also er wartet optisch schon knietief in den 80ern und es sind zu erwarten so Powerballaden, wie wir sie halt aus den 80ern kennen. Ist das ein Album, für das ich dich erwärmen kann?
Oh, du hast ja gerade schon gesagt, dass du weißt, in welchen Bands ich gespielt habe. Also kannst du ja auch von der Antwort schon ausgehen, natürlich nicht. Ja. Ich finde das auch, also bei ihm ist mir das auch wirklich, also ich finde es ganz lustig, weil das wirklich aussieht wie Bruce Springsteen oder John Cougar Mellencamp, ja, mit Gitarre, genau, und so. Aber tatsächlich ist das so ein bisschen, also die Parodie ist am falschen Platz. Es ist so, als ob Cardi B jetzt sagen würde, ach, ich mache mal irgendwas, wo ich so hohe Schuhe anziehe und so sexy Klamotten und dann verarsche ich damit so Frauen, die Hip-Hop machen. Weil ich meine, der macht ja auch vorher schon nichts anderes als Kuschelrock. John Mayer hat ja nie was anderes gemacht als so ziemlich soften, ziemlich lahmen. Also für mich ist es immer so Musik für Leute, die eigentlich auch gar nicht so auf Musik stehen, sondern die einfach nur wollen, dass irgendwo das Radio läuft. Ja. So Zeug ist das. Also von daher, ich sehe, also du hast es gerade so schön ironisch erklärt, aber ich glaube, er meint es, also wenn es ironisch ist, dann, also ich finde, man kann es auch ernst nehmen.
Ich glaube, er meint es tatsächlich ironisch, aber er zieht es natürlich trotzdem durch. Ich werde es mir mit Freude anhören. Ich muss jetzt gestehen, meine Frau Niki Hassania ist großer John Mayer-Fan. Und
der sieht ja gut aus. Man sieht ja auch nur eine Frau.
Ja, achso, jetzt klingst du ja schon wie Habeck vor den Studenten. Aber das
sage ich ja sonst über mich immer. Ich bin ja auch nur eine Frau. Also, nee, der Typ sieht natürlich gut aus. Der ist ja so ein Lieblingsaccessoire von so ganz vielen Popstars immer gewesen. Ne? So irgendwie Jennifer Aniston, Katy Perry.
Aber auch nicht ganz unproblematisch, ne? Also Hashtag Toxic Masculinity, wenn man sich so mal durchliest. Aber ich möchte da gar nicht, also sonst bin ich jetzt auch schon wieder knietief wie Laschet im Hochwasser, knietief in einem ganz anderen Thema. Deswegen ziehe ich mich da jetzt zurück und sage, es gibt auch ein neues Album von J. Cole, ein Rapper, der dir möglicherweise bekannt ist. Vielleicht sagst du aber, auch das kann jetzt dein Herz nicht erwärmen. Deswegen kann ich dir einfach nur sagen, dann hör doch einfach, was du hören willst. Dann zieh dir dein Black Sabbath T-Shirt an, was du nicht besitzt, und mach dir halt mit anderen Sachen ein schönes Wochenende. Ich für meinen Teil bin aber sehr happy, dass du heute zu Gast gewesen bist und würde mich sehr, sehr freuen, wenn du meine Wiedereinladung annehmen würdest.
Oh ja, so eine Rückeinladung, die dann wieder bei dir ist. Super, ja. Ich bin dabei. Fand ich auch sehr schön.
Ja, dann mach doch selber einen Podcast, dann kannst du mich rückeinladen. Bis dahin musst du halt dann wieder... Ich finde, du kannst das ganz
gut. Ich bin lieber Gast.
Also okay, du bist ein super Gast. Dankeschön, Jenny. Hat mich sehr gefreut. Und wünsche dir ein schönes Wochenende.
Dir auch.
Ciao. Tschüss. Die heutige Episode wurde präsentiert von der Bodyguard Antikartellmatratze von bett1.de.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags, überall, wo es Podcasts gibt.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Ich habe das noch nie gemacht, ne, sowas. Also ich probiere es einfach mal. Hallo, ich bin Frank Thunmann, der Thunmann von Joko und Klaas. Und ich habe jetzt auch einen Podcast, mache ich mit den Kollegen und Freunden Basti und Thomas zusammen. Die arbeiten hier auch bei Florida TV. Der Podcast heißt Eulen vor die Säue.
Eulen vor die Säue.
Und da wird sehr, sehr viel gelacht. Also 90% wird gelacht. Und nebenbei kann man noch ein bisschen was lernen. Über Thunmann zum Beispiel. Oder wie man Lanzen bricht, auch jeden Donnerstag.
Eulen vor die Säue.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Nur für Menschen über 10 Kilo.
Buh, Stefanie Giesinger hier. Mit mir habt ihr nicht gerechnet, oder? Ich bin nur kurz hier, um euch über meinen Podcast zu erzählen, G-Spot. Bei dem spreche ich über alle möglichen Themen, wie zum Beispiel Sex, Feminismus, Beziehungen und auch vergangene Beziehungen. In der aktuellen Folge spreche ich mit meinem Ex-Partner Markus Butler über alles, was wir so erlebt haben, was wir vielleicht sogar bereuen, wie wir uns jetzt fühlen, wie wir Liebe sehen und was wir uns für die Zukunft wünschen. Also, falls ihr Lust habt, reinzuhören, würde ich mich sehr freuen. Bis dann!